rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Von neuem tobt am Balkan der Kampf der Nationalisten um den Kosovo. Serbien lehnte sie ab, die Unabhängigkeit der Republik Kosovo anzuerkennen, die vor 25 Jahren erkämpft wurde. Brennpunkt des aktuellen Konflikts jetzt ist der Norden des Kosovo, in dem Serben leben, eine Minderheit im albanisch dominierten Kosovo. Und die Serben im Norden akzeptieren die staatlichen Behörden Kosovos nicht und werden dabei von Belgrad unterstützt. Ende Mai ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen in Nordkosovo. Dutzende Soldaten der KFOR-Friedenstruppe, einer NATO-Einsatztruppe in Kosovo, wurden von gewalttätigen serbischen Demonstranten angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Diese Eskalation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein paar hundert Kilometer entfernt in Belgrad die dortige Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić ins Wanken gerät. Zehntausende demonstrieren jede Woche gegen die Regierung Vučić. Und die Sorge ist in Europa genauso wie in Amerika, dass in dieser instabilen Situation der Nationalitätenkonflikt zwischen Serben und Albanern wieder voll ausbrechen könnte. Wir versuchen in dieser Sendung die unübersichtliche Lage ein bisschen zu entwirren und ich freue mich, dass Falter-Mitarbeiterin Nina Brunner da ist. Hallo. Nina Brunner da hat aus Belgrad berichtet. Nina, wie angespannt ist diese Situation in Serbien im Augenblick? Wie hast du das erlebt?
Ich bin vor 2 Wochen nach Belgrad gefahren, weil Präsident Aleksandar Vučić ein historisches Ereignis quasi angekündigt hat. Er hat zum größten Treffen in der serbischen Geschichte geladen. Und dieses Treffen kam nicht von ungefähr. Aleksandar Vučić versucht hier eine Flucht nach vorne. Er steht nämlich massiv unter Druck in Serbien von der Straße. Und das, was sozusagen jetzt passiert in Serbien, ist etwas, was man in Belgrad spöttisch Prebrojavanje nennt. Sagen, es wird durchgezählt, wer ist stärker, die Opposition oder Vučić. Und dass die Situation im Kosovo just an diesem Tag eskaliert ist, als er dieses große Treffen hatte, hat seiner Inszenierung sehr gedient. Er hat sich inszeniert als der starke Mann, der die Armee in Bereitschaft setzt. Überall gab es große Fahnen, martialische Märsche wurden gespielt, Leute, seine Anhänger, die in T-Shirts herumgelaufen sind mit seinem Konterfei.
Also aufgeheizte nationalistische Stimmung in Belgrad. Zugeschaltet ist der Balkanexperte Vedran Djic. Willkommen.
Einen schönen guten Tag.
Vedran Djic ist Mitarbeiter im Österreichischen Institut für internationale Politik. Wie groß ist denn international die Sorge, dass diese Lage voll explodieren kann im Kosovo?
Ich glaube, die Sorge in den letzten Tagen war sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits gab es zwar im Kosovo immer wieder Spannungen, aber dass auf einmal Dutzende Soldaten der NATO-Truppe, der KFOR, verletzt oder teils schwer verletzt werden und auch noch mit Blendgranaten oder mit Handgranaten. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Zweitens hat man im März dieses Jahres nach einer langen Kette von Spannungen den kosovarischen Premierminister Albin Kurti und den serbischen Präsidenten Vucic dazu gebracht, dass sie eine Vereinbarung abschließen, zwar nicht unterzeichnen, aber abschließen unter Vermittlung der USA und der Europäischen Union, wo sie versprochen haben, dass sie die Beziehungen zueinander normalisieren werden und schrittweise aus diesem Teufelskreis auch herauskommen möchten. Und im Westen hoffte man tatsächlich im März, als man in Ohrid diese Vereinbarung traf, dass es nun zu einer langfristigen Stabilität in der Region kommen wird. Und kaum zwei Monate später hat man dann diese Szenen, die auch auf den Titelseiten der westlichen Medien standen. Und natürlich ist da die Enttäuschung sehr groß, aber auch die Angst, dass man diesen Teufelskreis aus Gewalt, aus Nationalismen, aus Spannungen nicht durchbrechen wird können.
Jetzt unmittelbar vor Ort, wie ist die Situation da jetzt? Diese Zusammenstöße, die gab es Ende Mai. Hat sich die Situation beruhigt oder ist in Wirklichkeit noch immer das Gefühl, das kann jederzeit wieder losgehen?
Na, es ist derzeit eine gewisse Form von Ruhe oder besser gesagt angespannter Ruhe sichtbar und fühlbar. Es gibt keine Ausschreitungen mehr, aber es gibt auch keinen klaren Weg aus diesem Konflikt heraus. Also was wir derzeit erleben in den vier Gemeinden sind die KFOR-Soldaten, die weiterhin stationiert sind. Diese Truppe wurde auch mit 700 weiteren Soldaten, vor allem auch aus der Türkei, verstärkt. Das ist auch ein Ausdruck der Sorge des Westens. Was aber derzeit politisch sehr schwerwiegend ist, es gibt einen starken Druck der Vereinigten Staaten von Amerika auf den kosovarischen Premierminister Albin Kurti. Man will, dass es eine Sonderpolizei aus dem Norden abzieht und man will, dass in diesen vier Gemeinden noch einmal Wahlen stattfinden, wo dann auch die serbische Minderheit teilnehmen kann. In der Zwischenzeit setzt sich in Serbien die Propaganda in den Boulevardmedien fort. Also Albin Kurti wird nahezu jeden Tag als Bösewicht Nummer 1 bezeichnet. Insgesamt unversöhnliche Haltung der beiden Seiten zueinander. Ich würde sagen, ein ratloser Westen weiterhin und eine angespannte Ruhe im Norden des Kosovos selbst.
Entzündet hat sich ja dieser Konflikt im Norden des Kosovos an der Frage, ob gewählte Bürgermeister in diesen vier Gemeinden in ihre Gemeindeämter einziehen können. Das haben sie versucht und ihre Arbeit aufnehmen können. Diese Bürgermeister sind dann vertrieben worden durch die Demonstranten, durch die serbischen Demonstranten. Warum ist es zu diesen gewaltsamen Demonstrationen gekommen? Die Bürgermeister sind ja gewählt, sind demokratisch gewählt. Warum Gewalt gegen demokratisch gewählte Bürgermeister Vedran Čihić?
Ja, erstens war diese Wahl, die nun stattfand am 23.04., war sie von den Serben boykottiert. Die Wahlbeteiligung lag bei 3,5%. Und die Serben sagen also, diese Menschen, die hier gewählt wurden, das sind auch Kosovo-Albaner, die akzeptieren wir nicht als legitime Vertreter. Dem Ganzen ist aber doch eine ganze Kette von Ereignissen vorausgegangen. Zunächst einmal im November des letzten Jahres hat Vucic de facto angeordnet, dass sich die Bürgermeister, die serbischen Bürgermeister aus den Ämtern zurückziehen, dass auch die serbische Polizei, die im kosovarischen Dienst stand, dass diese auch die Uniformen auszieht und den Dienst verlässt. Und man hat ja dann die Barrikaden errichtet im Dezember und da gab es ja auch damals diese riesengroße Spannung. Der Westen hat daraufhin den Dialog eingeleitet und hat auch akzeptiert, das muss man auch unterstreichen, also dass die Kosovaren diese Wahlen abhalten können. Also es gab ja noch vor den Wahlen aus den USA Pressemeldungen, wo auch die US-amerikanischen Vertreter, aber auch die Europäische Union gesagt haben, also man muss nach Verfassung und nach demokratischen Prinzipien vorgehen und diese Wahl abhalten. Als die Wahl dann stattfand und als Kurti interessanterweise sich entschieden hat, doch den Westen zu reizen und zu testen. Man sagt, dass ihm die US-Amerikaner klar mitgeteilt haben, er darf nicht mit Gewalt diesen Bürgermeister versuchen zu installieren. Das hat er dennoch getan. Und für die USA und für den Westen war das offensichtlich eine rote Linie. Und die serbische Reaktion war nahezu zu erwarten und vorprogrammiert. Da hat man bei diesen Protesten, also wo Serben auf die KFOR-Soldaten eingedroschen sind, Granaten geworfen haben, auch viele Menschen aus dem serbischen Polizeidienst gesehen, auch viele Geheimdienstler. Und da kann man schon auch sagen, dass hier auch eine orchestrierte Menge, ein Mob, auf die KFOR-Soldaten losgegangen ist. Das heißt, hier ist eine Kontextualisierung notwendig, um tatsächlich auch zu verstehen, was jetzt auf dem Spiel steht.
Diese albanischen Bürgermeister in den serbischen Gebieten, die sind jetzt abgezogen worden, sind nicht mehr in ihren Ämtern. Das heißt, sie führen ihre Tätigkeit von außerhalb ab, aber sie sind sozusagen vertrieben worden durch diese Konflikte. Jetzt, Nina Brnada, wie sehr regt das eigentlich die Menschen in Belgrad noch auf? Es gibt so viele Probleme in Serbien und das sind doch Fragen, die unmittelbar lokale Bedeutung haben. Wie sehr ist das noch, hat das noch ein Potenzial, nationalistisch aufzuwühlen, die Bevölkerung, die Menschen in Belgrad?
Also es wirkt vielleicht für Außenstehende vielfach befremdlich, die Art und Weise, wie in Serbien das Thema Kosovo besprochen wird. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr Wunderpunkt innerhalb der serbischen Bevölkerung. Der Kosovo ist ein Trauma für Serbien und er ist auch stellvertretend, steht er für alles, was sozusagen Serbien auch verloren hat in den 90er Jahren. Die serbische Bevölkerung hat auf Nationalismus gesetzt und hat verloren. Serbien hat diesen Krieg verloren. Die Serben sind in Kroatien heute eine kleine Minderheit. Bosnien ist quasi komplett umgewühlt, wenn es auch, selbst wenn es sozusagen auch diese Republika Srpska gibt, die das Einzige ist, was die serbische Politik hervorgebracht hat. Aber Montenegro ist heute ein eigenständiger Staat. Und all diese Dinge sind sozusagen heute noch unverdaut innerhalb der serbischen Bevölkerung. Und es gibt keine Auseinandersetzung mit diesem Jahrzehnt. Das würde sehr, sehr viel auch Mut erfordern innerhalb der serbischen Bevölkerung, nämlich auch einzugestehen, dass man selbst ja auch an all diesen Dingen schuld ist und auch sozusagen Schuld einzugestehen, was man alles an Leid den anderen Bewohnern des ehemaligen Jugoslawiens angetan hat.
Das Massaker an jugendlichen Burschen, Tausenden in Srebrenica, ist das irgendwo ein Thema?
Es ist kein Thema, es wird nicht darüber gesprochen. Wenn man heute durch Belgrad geht und an Touristenlokalen vorbeigeht, dann hört man Musik, Lieder, nationalistische Lieder, die aufs Übelste Bosniaken und Muslime beschimpfen. Und man hat das Gefühl, man ist gefangen in den 90er Jahren, wenn man durch Belgrad geht teilweise.
Ein trauriges Bild. Aber der starke Mann Serbiens, das ist Aleksandar Vučić, der Präsident. Wie ist er zu beschreiben? Wie muss man den verstehen? Ein autoritärer Nationalist, Demagoge mit Wurzeln in der Milosevic-Zeit. Was ist heute seine Stärke und was ist heute seine Position?
Naja, also Vučić ist natürlich ein Produkt der 90er Jahre, wie du richtig sagst. Er ist ein eingefleischter Nationalist, der ein Großserbien propagiert hat in den 90er Jahren und sozusagen Serbien bis an die kroatische Adriaküste quasi verortet hat. Er war, das dürfen wir nicht vergessen, die rechte Opposition von Slobodan Milošević, der dann wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde. Er ist natürlich in gewisser Weise zu vergleichen mit Erdogan, wenn man so will, und Orban. Aber Erdogan beispielsweise geht dann doch noch mal stärker gegen die Opposition vor, die in Serbien auch nicht so wahnsinnig gut organisiert ist, wie diese neuen Proteste zeigen. Die sind nämlich auch überrascht von der Wucht der Proteste, die ausgebrochen sind. Aber darüber können wir noch reden.
Ich möchte doch verstehen, Vedran Čić, wie wichtig ist die Person des Aleksandar Vučić für die gesamte Situation am Balkan? Es ist doch bemerkenswert, dass jetzt auch aus Washington Signale gibt, ja, man will mit dem Vucic sprechen, obwohl er ein Politiker ist, der dauernd in Richtung Moskau blinkt.
Also Vucic, als er die Macht übernahm im Jahr 2012, galt bereits als jemand, der kompromisslos diese Macht auch an sich reißen wird und alles in Bewegung setzen wird, um tatsächlich diese Gesellschaft zu kontrollieren. Er hat ja auch als Persönlichkeit messianische Züge. Er appelliert an die Größe, also seiner Persönlichkeit und auch des Volkes. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich ihm zuhöre, und er ist ja nahezu jeden Tag in Fernsehkanälen zu sehen, dass er tatsächlich glaubt, einer der ganz großen Serben der Geschichte zu sein. Was aber jenseits der Persönlichkeit steht, ist tatsächlich doch eine tiefe Verwurzelung in einem nationalistischen Diskurs der 90er Jahre. Er selbst war ja zeitlang auch Vize-Informationsminister in der Regierung Milosevic noch in den 90er Jahren. Und diesen Nationalismus als Vehikel oder als Machtmittel hat er nie aufgegeben. Er hat sich zwar immer wieder als Pragmatiker dargestellt, also noch in der Zeit von Angela Merkel hat er es auch geschafft, dass er als ein pragmatischer Politiker aufgefasst und verstanden wird. Und man hat immer wieder auch vom Westen aus auf ihn als einen Stabilitätsanker und als einen möglicherweise pragmatischen Politiker gesetzt, der in der Lage sein wird, auch einmal endgültig diese Kosovo, diese leidige Kosovo-Frage zu lösen. Was sich aber dann in der Zwischenzeit herausgestellt hat, dass dieser Zugang, den man in der Literatur als Stabilitokratie bezeichnet, also man setzt auf die Autokraten und hofft, dass diese Stabilität liefern, also dass das eigentlich nach hinten losgeht. Serbien heute, und also um jetzt wirklich zu beschreiben, wie das in Serbien nach hinten losgegangen ist, Serbien heute ist ein, kann man sagen, kompetitiv autoritärer Staat, wo nahezu alle Institutionen von Vucic und von seiner Partei beherrscht werden, die mediale Öffentlichkeit, Polizei, Geheimdienste.
Aber es ist keine Diktatur.
Das ist keine Diktatur. Es gibt ja noch, wie man das aus der Türkei, auch aus Ungarn kennt, es gibt ja noch die Wahlen, es gibt die Opposition, die zwar unter Druck gesetzt wird, aber nicht jetzt schlimm verfolgt wird.
Es gibt ja ein berühmtes Foto, Vedran Cic, auf dem Vucic zu sehen ist, gemeinsam mit dem Ungarn Viktor Orban und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. Wobei man sich schon fragt, was der österreichische Bundeskanzler in einer solchen Gesellschaft zu suchen hat. Aber da ist es gegen Flüchtlinge gegangen und da ist offensichtlich auch einem österreichischen Kanzler kein Bündnis zu schwierig. Wie positioniert sich Vucic gegenüber Europa und der Europäischen Union?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Vucic versucht ja eigentlich rhetorisch immer und auch politisch aus einen Spagat. Also er hat seit Jahren darauf gesetzt, dass er die Beziehungen zu China, zu Russland, aber auch gleichzeitig zum Westen pflegt. Er hat eine sehr enge Beziehung zu Angela Merkel gehabt, aber auch zum russischen Präsidenten Putin, der immer wieder in Belgrad war und hat den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als seinen größten Freund bezeichnet. Diese Strategie ist mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ins Wanken geraten. Also Serbien ist auch weiterhin der einzige Staat auf dem europäischen Kontinent neben Weißrussland, das keine Sanktionen gegen Russland eingeführt hat. Und hier ist der Druck des Westens größer geworden auf Serbien. Man will auch aus der Perspektive von Washington keine neue oder keine zweite Flanke in Europa aufmachen. Und deswegen versucht man, und das, da bin ich auch sehr kritisch in Bezug auf die USA, man versucht eigentlich zu sehr mit dem Vucic zu kuscheln in dieser Situation. Man hat auch in den letzten Tagen gesehen, dass zum Beispiel der US-amerikanische Botschafter in Belgrad, Christopher Hill, davon gesprochen hat, dass Vucic ein immer besserer und besserer Partner des Westens wird. Und was hier ausgeblendet wird, ist wirklich die Demokratielage in Serbien. Serbien ist in den letzten 10 Jahren gemeinsam mit Ungarn, mit der Türkei, eines der Länder gewesen, das sich am stärksten autokratisiert haben weltweit. Das zeigen alle Studien.
Ich möchte dann gleich auch mit Nina Brunner über diese Protestbewegung gegen Vucic sprechen. Aber weil wir bei Kosovo waren, Vedran Djic. Der Gegenspieler des Vucic ist Albin Kurti, der kosovarische Regierungschef, ein Mann, der nicht aus dem Establishment kommt, der ursprünglich so ein bisschen ein Oppositionspolitiker war, auch als Grüner bezeichnet wurde und nichts zu tun hat mit den Politikern, die aus der UCK, also aus dem bewaffneten Widerstand herkommen. Wie ist Albin Kurti zu bezeichnen? Wie ist er einzuschätzen als Gegenspieler des Vucic?
Also ich kenne Albin Kurti auch persönlich seit einiger Zeit. Er hat sehr, sehr starke und klare Prinzipien. Er ist, man könnte auch fast sagen, in seiner Politik auch recht stur manchmal, also weil er ganz einfach überzeugt ist von dem, was er tut. Und er ist auch jemand, der nicht korrupt ist. Und das muss man schon sagen, das hat auch jetzt vor einigen Tagen der britische Journalistin Judah allgemein gemeint, warum ist es so schwer, den Druck auf Kurti auszuüben. Und er meinte deswegen, also weil er ganz einfach nicht korrupt und nicht erpressbar ist.
Ja, das ist ja eigentlich kein Vorwurf, das ist ja eigentlich ein Kompliment.
Das müsste ein Kompliment sein, aber in dieser derzeitigen Situation, die wir sehen, sieht man das natürlich auch mit Albin Kurti, der sehr stark auf Souveränität des Kosovo setzt, auf die territoriale Integrität, dass mit ihm schwieriger zu verhandeln ist als mit Vucic und mit den anderen, weil er sich auf Spiele nicht einstellen lassen will. Und wie man das gesehen hat, in den letzten Tagen sind die Amerikaner nahezu wild geworden und haben eigentlich auch fast allein die Schuld dem Albin Kurti in die Schuhe geschoben für die Ereignisse Ende Mai. Und da sieht man natürlich die große Frage, die sich stellt, also wird Albin Kurti irgendwann auch klein beigeben? Wird er sich kompromissbereiter zeigen oder wird er ganz einfach auch gegen den Druck des Westens seine Politik durchziehen? Das können wir derzeit, glaube ich, noch nicht beantworten.
Aber er ist bei den Albanern sehr populär, gerade deshalb, weil er nicht von irgendwelchen Korruptionsvorwürfen betroffen ist.
Ja, also das stärkt seine Popularität und man muss ja auch wirklich sagen, dass diese Beziehungen zwischen Albanern und Serben seit Jahrzehnten angespannt sind und viele Albaner sehen ja in ihm eine Figur, die endlich auch dem Westen, aber auch durchaus jetzt hier und vor allem auch Serben sagt, bis hierher und nicht weiter, wir lassen uns auf diese Spielchen nicht heilen.
Und das alles in einer Situation, in der es in Belgrad runter und drüber geht. Nina Brunada, riesige Protestbewegungen seit Wochen gegen Vucic. Die Menschen gehen auf die Straße gegen den Präsidenten. Ausgelöst wurde diese Bewegung durch zwei Tragödien Anfang Mai, wo in Belgrad ein 13-jähriger Schüler ein Massaker angerichtet hat, in einer Schule neun Mitschüler erschossen hat. Szene, die man aus den USA traurigerweise kennt, aber nicht in Belgrad. Und ein paar Tage später hat es eine ähnliche Szene in einem Dorf gegeben. Warum erschüttert das die serbische Bevölkerung in so großem Ausmaß? Weil Gewalt ist ja am Balkan in den letzten Jahren, Jahrzehnten leider immer wieder präsent gewesen.
Ja, also wir haben in Serbien eine sehr spezielle Situation. Wir haben Waffenbesitz in Privathaushalten, der höchste ist in Europa. Also 40 von 100 Haushalten besitzen zumindest eine Waffe im Schrank irgendwo oder im Keller oder im Abstellkammerl. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt natürlich niemand von den Protestierenden Vucic oder der Regierung die Schuld an diesen Massakern direkt, aber was sehr wohl ein Thema ist und was sozusagen auch der Auslöser war von diesen Protesten, ist die allumfassende, tiefgreifende Gewaltkultur in Serbien, die massiv gehegt und gepflegt wird von einem Mediensystem, das Gewalt in Dauerschleife zeigt, einerseits und andererseits ganz klar von Aleksandar Vucic kontrolliert wird. In Serbien sehen die Menschen fern, also so viel fern wie in kaum einem anderen Land in Europa. Und Vucic läuft dort in Dauerschleife. Beispielsweise die NGO Crta hat herausgefunden oder recherchiert, dass er 24 Mal im Monat vor die TV-Kameras tritt und dort Dreiviertelstunde ohne Unterbrechung spricht. Das sind Dinge, die sozusagen sehr massiv den Alltag durchdringen und eine Gewalt normalisieren, die total schädlich ist für das Klima in dem Land. Und es gab bevor es diese schrecklichen Tragödien gab, war Serbien in einer Art Apathie gefangen. Also das hat ganz, ganz viel aufgebrochen und auch die Opposition total überrascht. Die Opposition, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die wussten eigentlich nicht, wie ihnen geschieht, was da passiert. Und ich hatte auch den Eindruck, sie haben auch nicht wirklich eine Ahnung, wie sie das tatsächlich sagen, in politische Erfolge ummünzen könnten, all das, was auf der Straße passiert, die Proteste, an die sie sich angelehnt haben.
Nina, da ist Vucic's Position ernsthaft gefährdet. Die Opposition geht auf die Straße, demonstriert, okay, aber ist auch nicht einer Meinung. Es gibt proeuropäische, demokratische Oppositionelle, es gibt Ultranationalisten, denen der Vucic zu wenig nationalistisch ist. Ist er gefährdet jetzt in seiner Stellung?
Das Interessante ist, die Opposition fordert eigentlich aktiv gar nicht Neuwahlen, was bemerkenswert ist. Und das hat natürlich einen Grund. Sie wissen, sie hätten keine fairen Bedingungen für einen Wettbewerb der Ideen und der politischen Ansichten, weil eben nämlich das mediale System so dermaßen kontrolliert wird vom System Vucic. Genau deswegen ist auch quasi Kernforderung der Proteste eine Umgestaltung des Mediensystems. Konkret eine Neubesetzung der Regulationsbehörde für elektronische Medien. Wir dürfen nicht vergessen, in Serbien gibt es Vucic-nahe Medien, die einst eine Lizenz bekommen haben als TV-Sender für Kinderprogramm und heute Reality-Shows zeigen, in denen Frauen geschlagen werden und Kriminelle erklären, wie man jemanden erwürgt, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Also das ist Serbien 2023. Und die Opposition hat da schwierige Chancen.
Zurück zur Situation im Kosovo, Vedran Cic, wie kann es weitergehen? Es gibt die Vermittlungsversuche oder die Beruhigungsversuche aus Washington, aus Brüssel, aber auf der anderen Seite mehrere hundert zusätzliche Soldaten aus der Türkei. Man sieht Bilder von türkischem Kriegsmaterial, das dann nach Kosovo gebracht werden. Wie sind die Chancen auf eine Entspannung in der jetzigen Situation?
Naja, gerade diese Bilder von neuen KFOR-Truppen und die Vermittlungsversuche, die zugleich laufen, zeigen, dass der Westen doch einigermaßen ratlos ist und vor allem auch die europäische Diplomatie eingesehen hat, dass sie wirklich in den letzten Monaten und auch Jahren, muss man schon sagen, nicht unbedingt sehr erfolgreich war. Worum es jetzt geht, also die Prognosen sind sehr schwer, also worum es geht um eine unmittelbare Beruhigung der Situation, und um eine Deeskalation. Also das ist das, was jetzt versucht wird. Also ich glaube, der nächste unmittelbare Schritt müsste dann sein, dass in diesen Gemeinden Neuwahlen stattfinden, dass man versucht, dass auch die serbische Seite an diesen Wahlen teilnimmt. Und im Gleichschritt, und das ist eben der große Elefant in diesem Raum, im Porzellanladen fast schon, es geht um die Bildung eines Gemeindeverbands, serbischer Gemeinden, der seit einiger Zeit auf dem Tisch steht und wo die kosovarische Seite sich bereits 2015 verpflichtet hat, diese Autonomie für die Serben gewissermaßen auch einzurichten. Also das ist eigentlich der Kern des derzeitigen Streits. Aleksandar Vucic verlangt zunächst einmal die Bildung eines solchen Gemeindeverbands und dann die Wahlen zuzulassen. Und Albin Kurti besteht darauf, dass ein serbischer Gemeindeverband zwar eingerichtet werden kann, aber eben eher der kosovarischen Verfassung entsprechen muss. Es gibt die große Angst, dass sich etwas wiederholt, was wir aus Bosnien-Herzegowina kennen, die Bildung einer Einheit, die heißt Republika Srpska, wo Sezessionsforderungen seitens der serbischen Seite an der Tagesordnung stehen und wo eigentlich der bosnische Staat kaum einen Zugriff auf diese Entität hat. Das mag oder möchte Albin Kurti verhindern. Also ich sehe derzeit keinen unmittelbaren Ausgang aus dieser Situation. Also ich sehe jetzt nur die Möglichkeit, zu dieser Vereinbarung von Ohrid nochmal zurückzugehen.
Das war der Kompromiss, der zwischen Vucic und Kurti ausgehandelt wurde, vor ein paar Monaten in der Zwischenzeit, der aber dann nie umgesetzt wurde.
Genau, am 18.03. gab es eben diesen Kompromiss, der wurde nie umgesetzt. Und in diesem Kompromiss, der meiner Meinung nach für keine der beiden Seiten wirklich optimal ist, hat sich Serbien eigentlich de facto verpflichtet, Kosovo über kurz oder lang anzuerkennen. Und also das kann und will Vucic in dieser Situation, wo er sich auch innerstaatlich unter Druck befindet, nicht tun. Er braucht den Kosovo als seine Mobilisierungsmaschinerie. Er braucht diesen Nationalismus. Und aus dieser Perspektive sehe ich eigentlich jetzt wirklich nur einmal den Versuch, das einmal zu beruhigen. Und dann im nächsten Schritt wirklich auch, da müssten sich sowohl die US-Amerikaner als auch die Europäer nochmal zusammenraufen und versuchen, die beiden Sachen auf den Tisch zu bringen und denen auch tatsächlich was anzubieten, langfristig. Und das sehe ich als großes Problem. Die Perspektive der EU-Erweiterung, die eigentlich dazu dienen sollte, dass es hier auch Reformen gibt, dass sich diese Staaten bewegen, die bleibt für den Westbalkan, zumindest für diese beiden Staaten, vollkommen aus.
Und um die Dimensionen nur im Kopf zu haben, Serbien hat 7 Millionen Einwohner, der Kosovo 2 Millionen und die serbische Minderheit in der Republik Kosovo sind 10% ungefähr der 2 Millionen, also 200.000. Das waren Einblicke und Ausblicke in die nicht ganz einfache Situation auf dem Balkan, die aber uns in Österreich sehr nahe ist und immer wieder betrifft. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles von den Entwicklungen auf dem Balkan, aber nicht nur dort, lesen Sie regelmäßig im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut dieser Tage die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.